ARD.
Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD Audiothek.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Wir sind heute im wilden Spanien in Galizien. Und dieses wilde Galizien hat etwas ganz Entschleunigtes zu bieten, den Jakobsweg. Auf dem sind wir heute unterwegs, inzwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Für uns ist Carsten Fick ein Stück des Weges gewandert, hat dort Pilgerinnen und Pilger getroffen und ist begeistert vom Endpunkt des Pilgerweges von Santiago de Compostela, der Hauptstadt Galiziens. Ach, und Dudelsack wird in Galizien auch noch gespielt. Hallo Carsten.
Hallo Udo.
Carsten, Galizien ist das wilde Spanien, habe ich eben gesagt. Was ist daran wild?
Na, das ist natürlich wie so häufig die Mischung, würde ich sagen. Der Atlantik, der ja auch deutlich rauer, ungestümer, wilder ist als zum Beispiel das Mittelmeer, der spielt sicherlich eine große Rolle. Es gibt Berge, es gibt einsame Täler, Flüsse, die sich da durchschlängeln, durchziehen. Die Natur ist wirklich in vielen Ecken noch unberührt. Es gibt recht wenig Tourismus und es gibt zum Beispiel auch noch wilde Tiere dort. In den Bergen iberischer Wolf oder kantabrischer Braunbär, nur um mal zwei Exemplare zu nennen. Also die Mischung macht es.
Das hört sich ja auch selten und wild an. Kantabrischer Braunbär, habe ich noch nie gehört. Was hat dich nach Galizien gebracht, Carsten? Die Wildheit, haben wir eben drüber gesprochen, oder doch eher der Jakobsweg?
Ja, das gehört ja auch irgendwie so ein bisschen zusammen. Wandern und wenn es dann vielleicht auch noch ein bisschen wild dabei wird, also naturverbunden, kleines Abenteuer dabei, das reizt mich schon. Ich wusste natürlich, dass der Jakobsweg dort eine wichtige Rolle spielt in Galizien, hatte aber auch gehört und gelesen, dass diese Ecke Spaniens, der Norden, der Nordwesten, noch viel mehr zu bieten hat. Steilküsten, tolle Strände, aber eben auch sehr viel Grün, sehr viele kleine, urige Dörfer. Also eine sehr abwechslungsreiche Region. Man kann das ganz gut da aushalten da.
Das glaube ich jetzt schon. Wir hören gleich noch mehr davon, auch vom Jakobsweg. Jetzt aber erstmal zu einer, zumindest für mich, Überraschung. In Galizien wird Dudelsack gespielt. Wusstest du das vorher?
Nee, wusste ich ehrlich gesagt auch nicht. Hat mich auch überrascht. Als ich dort dann recht häufig diesen Dudelsack gehört habe, da dachte ich zuerst, was ist hier los? Verfolgt uns hier eine schottische Reisegruppe, die ihr Instrumenten mitgebracht haben. Aber nee, es ist Tradition dort in Galizien. Warum, wieso? Das erfahren wir gleich.
Das erfahren wir gleich. Und zum Dudelsack gehört, unterstelle ich jetzt mal, gutes Essen, guter Wein. Ist Galizien so eine Art kulinarisches Highlight?
Ja, würde ich schon sagen. Essen und Trinken spielt auf jeden Fall eine große Rolle dort. Ob mittags oder abends, unter 3, 4 Gängen wird da eigentlich selten bestellt im Restaurant. Kleine, leckere Portionen, viele Meeresfrüchte natürlich aus dem Atlantik mit dabei. Besonders gern Pulpo, Tintenfisch, aber auch Käse aus der Region, manchmal auch deftiges, gekochtes Fleisch zum Beispiel und dazu sehr gerne mittags vielleicht ein weißer Albariño oder abends ein roter aus der Region Espadairo. Gibt so ein paar einheimische Rebsorten. Irgendwas passt immer.
Top-Empfehlung, würde ich mal sagen. Wir lernen jetzt mit Carsten Fick den spanisch-galizischen Dudelsack kennen.
Diese Klänge kann man bei einem Besuch in Galizien nahezu täglich hören. Der Dudelsack gehört einfach dazu.
Wir in Galizien, wir sind eine atlantische Kultur. Und deswegen diese Instrumente aus dem Atlantik sind sehr wichtig. Alle die traditionelle Musik, die wir machen, das musste mindestens mit Dudelsack gespielt werden.
Beschreibt Tommy Alvareos, der als Guide seit vielen Jahren Gäste in Galizien begleitet. Aber Dudelsack ist eben auch nicht gleich Dudelsack, auch wenn es vielleicht so klingt.
Die sind alle unterschiedlich. Zu Dudelsack in Schottland, in La Breton, Irland oder in Galizien, die sind verschiedene. Klingen ähnlich, aber die Experten können das perfekt unterscheiden.
Der 50-jährige sportliche Galizier kennt sich bestens aus in seiner Heimat. In Deutschland hat er vor vielen Jahren Germanistik studiert. Und allein der Dudelsack macht schon eines sehr schnell deutlich. Galizien ist eben nicht typisch Spanien. Aber was ist schon typisch?
Spanien ist ein Mischmasch von verschiedenen Kulturen. Das heißt, wir haben mehrere Sprachen, wir haben Mittelmeerklima, wir haben Kontinentalklima und wir in Galizien, wir haben diese atlantische Kultur. Wir sind immer ein ruhiges Volk, dass wir auch nicht so gewöhnt sind, Touristen zu haben, ist, wie gesagt, eine ganz andere Kultur, eine atlantische Kultur, eine keltische Kultur, eine Kultur, die unter anderem ein Dudelsack als Nationalinstrument hat.
Und da ist er wieder, der Dudelsack, der im ersten Moment in Spanien vielleicht etwas überraschend daherkommt. Galizien, die autonome Gemeinschaft, wie es offiziell heißt, liegt ganz im Nordwesten der Iberischen Halbinsel, natürlich direkt am Atlantik, zwischen Asturien im Osten und Portugal im Süden. Viele Urlauber durchreisen diese Region nur, die sogar noch etwas kleiner ist als Baden-Württemberg. Dafür gibt es 1700 Kilometer Küste, weiße Sandstrände und markante Steilküsten. Nicht einmal 3 Millionen Menschen leben in Galizien. Sie wirken offen, freundlich und geben sich meist recht selbstbewusst. Petusha Reboredo leitet das Tourismusbüro in Galiciens Hauptstadt Santiago de Compostela.
No somos una tierra de paso. Galicia somos...
Wir sind kein Durchgangsland. Wir sind Galizien. Wir sind ein Teil Spaniens, der aus 4 Provinzen besteht. Klein, aber wir haben alles, was man braucht. Wir sind reich an guter Gastronomie, haben tolle Landschaften, spektakuläre Flussmündungen und wir haben fantastische Strände.
Ganz besonderen Wert legen die Menschen in Galizien auf ihre kulinarischen Spezialitäten. Fast den ganzen Tag über dreht sich vieles ums Essen, wobei der Atlantik, das angrenzende Meer, eine entscheidende Rolle spielt.
Das Besondere bei uns ist der Oktopus mit Paprika, Salz und nativem Olivenöl. Der ist spektakulär. Die Meeresfrüchte sind hier sehr wichtig und speziell, da sie aus dem eher kalten Atlantik kommen. Sie schmecken ganz anders als die Meeresfrüchte aus anderen Gebieten. Und in Galizien gibt es vor allem im Sommer jede Menge gastronomischer Feste.
Nicht zu vergessen der passende landestypische Wein zum überwiegend fischhaltigen Essen. Hunderte kleine Höhlen-Bodegas gibt es in Galizien, wo die überwiegend weißen Tropfen reifen. Joaquín Sánchez ist der Präsident der Weinbauregion Valdeoras. Und so klingt es, wenn die Weine verköstigt werden.
Der Wein ist ein wichtiges und sehr spezielles Thema für uns in Galizien. Es gibt viele kleinbäuerliche Betriebe, mit kleinen Produktionen, aber mit sehr hoher Qualität. Das ist uns sehr wichtig. Vielleicht sind wir die autonome Gemeinschaft in Spanien mit dem größten Potenzial für die Zukunft. Der Weinbau hat eine große wirtschaftliche Bedeutung.
Man kann es sich also gut gehen lassen in Galizien, um dann vielleicht als kleinen Ausgleich bei einer ausgedehnten Wanderung das Land der Berge und Flüsse, wie es auch genannt wird, zu erkunden. Guide Tommy Alvarez steht auf einem Hügel und blickt in die malerische Weite der Natur.
Also das ist vielleicht die perfekte Zusammenfassung für Galizien. Wasser, so ein Fluss, der durch diesen Wälder dann fließt, grünen Wälder, Eichen, Kastanien. Dann kommen noch diese kleinen Dörfer mit diesen schwarzen Dächern aus Schieferstein. Und dann immer noch diese Landwirtschaftskultur, diese kleinen Bauernhöfe, die das nur für sich selber dann produzieren. Aber immer grün, auch im Sommer ist Galizien grün.
Carsten, Galizien bietet auch, schon erwähnt, den Jakobsweg, den wir ja gleich mit dir kennenlernen. Wie hast du dich darauf vorbereitet?
Ja, ehrlich gesagt gar nicht so richtig. Ich wollte Galizien ja nicht nur auf dem Jakobsweg kennenlernen, wollte nicht unbedingt 100 oder 200 Kilometer laufen, sondern eher ja einen Eindruck bekommen von der gesamten Region, auch ein bisschen wandern, 3 bis 4 Etappen vielleicht. Und ich halte mich auch noch für so gut zu Fuß, dass ich das ohne Probleme schaffen kann. Also klar, Wanderschuhe, wetterfeste Kleidung, Rucksack, das ist natürlich Pflicht. Und dann kann man das natürlich alles selbst dosieren. Machen viele übrigens auch, gerade wenn sie das erste Mal dort sind, das erste Mal pilgern, erstmal reinschnuppern und nicht gleich übertreiben, bis die Füße brennen.
Carsten ist noch gut zu Fuß, das wollen wir hier nochmal festhalten eben, Jan. Was ist wichtiger, Carsten, auf dem Jakobsweg, das Wandern oder mehr die spirituelle Entschleunigung?
Ich denke, das Spirituelle steht bei ganz vielen doch im Vordergrund. Jeder versteht da ja auch vielleicht was anderes drunter, unter spirituelle Erfahrung. Wo fängt das an? Runterkommen, kopffrei, auf ja andere Gedanken kommen, abschalten. Einfaches Wandern, in Anführung jetzt, ist vielleicht dann doch noch was anderes. Da ist man dann vielleicht nicht unbedingt auf dem Jakobsweg unterwegs. Und auch wenn ich nur 4 Etappen gemacht habe, man spürt schon auch nach wenigen Kilometern, dass da was passiert, dass das was mit einem macht.
Der Jakobsweg ist ja schon ein Magnet für Reisende. Hattest du mal wenigstens deine Ruhe auch?
Ja, besonders auf dem sogenannten Winterweg, den wir ja auch gleich noch kennenlernen werden. Das ist richtig ruhig, sehr ruhig. Das muss man mögen. Das hat seine Vorteile, das hat aber auch seine Nachteile. Ich habe aber auch das andere Extrem kennengelernt. Am Ende, wenn es dann reingeht zum Ziel in die Hauptstadt nach Santiago de Compostela, da ist dann wirklich das Gegenteil der Fall. Da wird's voll, da wird's laut, da kommen sie aus allen Richtungen. Und das ist dann auch ein wirkliches Kontrastprogramm.
Wir haben es jetzt aber erstmal ein bisschen ruhig. Wir pilgern mit Carsten Fick und lernen auch die Härten des Jakobsweges kennen.
Buen camino.
Buen camino. De ultraia suceia.
So klingt es, wenn sich zwei Pilger begegnen. Man wünscht sich einen guten Weg, ist freundlich, aufgeschlossen. Nicht selten folgt eine kurze Unterhaltung. Aber Jakobsweg ist nicht gleich Jakobsweg. Es gibt diverse Möglichkeiten, um ans Ziel nach Santiago de Compostela zu kommen. Da wäre der französische, der portugiesische oder der nördliche Jakobsweg, um nur mal 3 Varianten zu nennen. Oder aber man geht auf dem recht neu erschlossenen, noch eher unbekannten Winterweg.
El Camino de Invierno.
Dieser Winterweg ist eigentlich eine alternative Route zum klassischen französischen Weg. Der war im Winter oft sehr beschwerlich. Deshalb kamen die Pilger weiter nach Süden, um dann auf diesem Weg nach Santiago zu wandern. Das Klima war angenehmer. Außerdem gibt es einiges zu sehen. Es geht durch das Gebiet Ribera Sacra, zwischen den Flüssen Minho und Sil. Viele Klöster, Weinberge, steile Terrassen. Es erinnert an die Fjorde in Norwegen.
Como los fiordos noruegos en pequeñitos.
Erzählt Petusha Reboredo aus dem Tourismusbüro während einer Wanderung. Und noch etwas macht diesen Winterweg sehr besonders. Während auf den anderen Routen durchaus Betrieb herrschen kann, kann man hier für sich allein seinen Gedanken freien Lauf lassen, die Natur genießen und gegebenenfalls über sich und das Leben nachdenken. Den Winterweg sollte man in den heißen Sommermonaten allerdings möglichst meiden. Dafür ist er in der übrigen Jahreszeit eine sehr gute Pilgeralternative. Anna ist Anfang 60, kommt aus Budapest und ist seit 5 Tagen auf dem Winterweg unterwegs. Und ist sie dabei schon vielen Leuten begegnet?
Absolutely nobody on the way.
Es ist absolut keiner unterwegs. Es tut mir leid, ich mag Menschen, aber ich mag keine Menschen auf dem Camino, dem Jakobsweg. Es ist aber auch nicht immer ganz einfach, nur allein zu sein und ganz allein zu gehen. Und außerdem, meine Füße schmerzen schon sehr.
Die Blasen an ihren Füßen machen Anna zu schaffen. Außerdem macht sie gerade einen leicht irritierten, man könnte auch sagen leicht ängstlichen Eindruck. Mit ihrem Handy hat sie, wie sie sagt, gerade ein wildes Tier aufgenommen. Das Bild ist unscharf. Das verschwommene Lebewesen in einiger Entfernung könnte ein Wolf, ein Fuchs oder aber auch ein Hund sein. Anna hatte aber gerade auch noch eine weitere ungewöhnliche Begegnung.
During the top of this mountain, I met God.
Als ich auf dem Gipfel dieses Berges war, da bin ich Gott begegnet, zum allerersten Mal. Ich war so allein, hatte solche Angst, ich fühlte alles. Vieles in meinem Leben ist traurig. Und dann sagte er mir, es ist alles gut. Ich müsse mir keine Sorgen machen, nicht über Füchse, über Bären oder über irgendwas. Alles ist gut.
Und dann geht ihre Reise weiter mit schmerzenden Füßen, dafür aber auch mit ganz besonderen Erfahrungen. Der Jakobsweg ist das Aushängeschild in Galizien. Mehr als 400.000 Männer und Frauen pilgerten allein 2023 durch grüne Landschaften, dichte Wälder, vorbei an Flüssen und Wasserfällen bis ans Ziel nach Santiago de Compostela. Da kann es besonders auf den letzten Kilometern schon mal voll werden. Und ein Ende des Pilgerbooms scheint auch noch nicht erreicht, weiß auch Guide Tommy Alvarez.
Jedes Jahr kommen so mindestens so 50.000 mehr Pilger am Ziel. Wer zum Beispiel den Weg zum ersten Mal machen will, dann empfehle ich immer vielleicht lieber diese Strecken, wo es viele Leute gibt. Da sieht man schon, dass das Gehen auch uns in eine andere Welt bringt. Und deswegen den Weg mache ich immer suchtig. Und die meisten, die einmal den Weg im Leben gemacht hat, die wiederholen das wieder. Und das ist deswegen jedes Jahr haben wir immer mehr und mehr Pilger.
Und die haben sich in aller Regel entsprechend auf ihre Reise vorbereitet. Gute, am besten wasserdichte Wanderschuhe sind ebenso unerlässlich wie atmungsaktive Kleidung. Das Wetter kann in Galizien durchaus auch mal unbeständig sein. Eine solide körperliche Grundkondition ist bei 20, vielleicht sogar 30 Wanderkilometern täglich ebenfalls von Vorteil. Schon im Mittelalter, im Jahr 1047, fand der Jakobsweg erste urkundliche Erwähnung. Das tägliche Pilgern bei Wind und Wetter, bei Hitze oder Regen, kann durchaus anstrengend sein. Dennoch ist der Jakobsweg für jedermann und jede Frau machbar. Schließlich kann man sich die einzelnen Etappen selbst bestens einteilen. Und nach anstrengenden Kilometern bergauf wird man dann natürlich immer wieder auch belohnt. Mit spektakulären Ausblicken übers immergrüne Galizien. Zum Beispiel hoch oben bei der Einsiedelei von Faro.
Das ist nicht das höchste Punkt Galiziens, aber das höchste Punkt des Wintersweges schon. Das ist, wir sind jetzt so fast auf 1200 Meter hoch. Und das ist aber auch, wo man die beste Perspektive für ganz Galizien dann hat, weil wir liegen genau im Zentrum der Region und von hier sieht man schon die Berge gegenüber, das ist genau die Grenze zwischen Galizien und Kastilien. Und wenn der Tag sehr, sehr, sehr hell ist auf der anderen Seite, könnte man sogar fast die Küste von Galizien sehen, obwohl das 120 Kilometer von hier entfernt liegt.
Beschreibt Guide Tommy Alvarez einen beeindruckenden Weitblick. 95 bis 100 Kilometer sind es von hier oben noch bis ans Ziel nach Santiago de Compostela. In 4 bis 5 Tagen sollte das zu schaffen sein. Vermutlich geht es hier vom höchsten Punkt des Winterweges eher bergab. Wandertechnisch somit vielleicht etwas einfacher?
Einfacher, das ist immer subjektiv, aber das geht ab hier geht es immer hoch, runter, so gemütlich, typisch Galizien. Aber alle die Wege, wenn die in Galizien ankommen, das ist immer dieser Hügel hoch. Hügel hoch, Hügel runter. Gemütlich, aber immer hoch und runter, hoch und runter.
Alle Wege führen nach Santiago de Compostela. Carsten, wie war es, dort anzukommen?
Ja, war schön, war aber auch voll, war laut. Das ist nun mal das Ziel der Reise. Die Stadt finde ich sehr schön. Das ist aber auch nun mal Kilometer Null einer häufig ja sehr besonderen Reise. Man muss sich natürlich vielleicht ein bisschen drauf einstellen oder dran gewöhnen, wenn man auf Pilgertour war, dass es am Ende nochmal ja, ganz anders wert. Ich habe auch Leute getroffen, die gesagt haben, puh, also darauf bin ich jetzt überhaupt nicht eingestellt. Das ist mir eigentlich zu laut, zu hektisch hier. Damit muss ich erstmal klarkommen.
Was zeichnet denn die Hauptstadt Galiciens aus, so für den Reisenden, den Touristen, neben der imposanten Kathedrale? Das Bild hat man ja vor Augen.
Also die gesamte Altstadt in erster Linie, würde ich sagen, seit 1985 schon Weltkulturerbe, monumentale Bauten, Paläste, tolle Gassen, irre historische Häuser. Da spürt man die Geschichte der Stadt und das zusammen mit diesem leicht spirituellen Touch durch diese riesige, imposante Kathedrale, das hat schon echt Wirkung auf einen. Und dann gibt's natürlich auch noch einige Parks und klar, jede Menge Cafés, gemütliche Bodegas, kleine gastronomische Betriebe mit Tapas oder Pinchos, wie sie ja auch genannt werden. Und sehr schön, man kann das Ganze eben auch, weil es nicht zu groß ist, weil es nicht zu weitläufig ist, man kann das Ganze eben auch sehr schön zu Fuß machen.
Dann jetzt mit Carsten Fick hinein ins Weltkulturerbe der UNESCO.
Für die allermeisten ist es der Endpunkt einer ganz besonderen Reise. Lächelnde, zufriedene Gesichter sind keine Seltenheit in Santiago de Compostela, auch wenn man so manchem am leicht unrunden Gang durchaus ansieht, dass es anstrengende, fordernde Tage waren, die jetzt überstanden sind. Das Ziel ist erreicht und der erste Weg führt häufig ins Pilgerbüro, wo unter anderem Jenny die Pilger freundlich lächelnd empfängt.
Also meistens kommen die Menschen hier an sehr emotional, also sehr viele Emotionen bringen die mit. Viele weinen auch oder brauchen dann auch mal eine Umarmung, die wir dann auch irgendwie geben, wenn sie es möchten. Das ist so das Hauptding, was eigentlich hier passiert im Pilgerzentrum. Alles sehr emotional, alles sehr freudig und dankbar und auch traurig, weil es jetzt hier zu Ende ist.
Jenny ist Anfang 30, sehr freundlich und sie kann zuhören. Seit einer eigenen Pilgerreise vor 6 Jahren lebt sie in Santiago de Compostela, empfängt die Menschen mit viel Empathie und übergibt ihnen gern auch eine Urkunde. Eva zum Beispiel, sie kommt aus München und war vor 10 Jahren das erste Mal auf dem Jakobsweg unterwegs. Gerade liegen 9 Tage mit täglich um die 30 Kilometer auf dem Nordweg hinter ihr. Wie fühlt es sich gerade an?
Erstmal die schöne Erkenntnis, dass man es immer wieder machen kann, weil es ganz viele verschiedene Wege gibt. Und immer wieder Ruhe, schöne Begegnungen, ein friedlicher Weg mit sehr vielen Menschen aus allen Teilen der Welt. Und gleichzeitig merkt man, dass es an der Oberfläche brodelt, wenn man ein bisschen mehr redet mit den Leuten. Es sind schwierige Zeiten.
Man spürt förmlich, was eine solche Reise mit Menschen machen kann, wie sie plötzlich über andere Dinge im Leben nachdenken, wie einiges an Bedeutung verliert, anderes gewinnt.
Da wird alles sehr einfach. Man hat den ganzen Tag eigentlich nichts zu tun, außer wie geht's den Füßen, wo geht man hin, wo schläft man. Man ist allein, aber hat gleichzeitig Gesellschaft, wenn man möchte, kann den Kopf ausschütteln, runterkommen. Manchmal fragt man sich auch, was man da macht. Beides, glaube ich.
Natürlich sind die Gründe, warum so viele Menschen sich auf den Jakobsweg machen, unterschiedlich. Fakt ist, es werden von Jahr zu Jahr mehr. Pilgern, auch in Galizien, ist angesagt. Es kann je nach Jahreszeit voll werden auf dem Weg, es kann aber auch einsam sein. Jenny aus dem Pilgerzentrum hat mit vielen Menschen, jung und alt, gesprochen.
Also ich würde sagen, die meisten laufen wirklich wegen spirituellen Sachen, wegen des Glaubens wegen, wo der Jakobsweg eigentlich auch herstammt. Ne? Aber es wird auch immer mehr touristisch. Es kommen immer mehr Gruppen an, auch geführte Gruppen oder die dann ihren Koffer, kann ja jeder machen, wie er will, ne? Aber dann ihren Koffer von A nach B transportieren lassen. Aber es wird auch schon touristisch momentan immer mehr. Ja.
Und deshalb ist man gut beraten, sich schon vor dem Start einer Pilgerreise genau zu überlegen, ob man möglichst in Ruhe, auch allein auf der Reise sein will oder ob doch auch der Kontakt zu anderen, vielleicht Gleichgesinnten, eine Bereicherung sein kann. Und eines darf am Ziel dieser meist sehr emotionalen Reise dann natürlich nicht fehlen. Ein Besuch in der imposanten Kathedrale von Santiago de Compostela. Bei Sonnenschein wird die Fassade von einem goldenen Schleier überzogen. Die Türme sind 75 Meter hoch. Auch durch die päpstliche Anerkennung gilt sie als Grabeskirche des Heiligen des Apostels Jakobus. Ein Besuch direkt über der Krypta, der Grabstätte, ist auch für Guide Tommy Alvarez immer etwas Besonderes.
So, wir sind jetzt hier bei der Krypta des Jakobus. Das ist das Älteste, was es hier überhaupt in der Stadt gab. Die Krypta, die da im Jahr 813 entdeckt wurde und das Mittelpunkt für alle die drei Kirchen, die hier gebaut worden sind. Das Kilometer 0,00 des gesamten Jakobsweges. Hier ist unsere Reise zu Ende.
Für die allermeisten ist es in der Tat der Schlusspunkt eines besonderen Weges. Einige Pilger gönnen sich aber auch noch eine Zugabe. Sie gehen weiter bis nach Fisterra, ans sogenannte Ende der Welt. Dort an der Küste verbrennen sie dann ihre Kleidung, werfen die meist kaputten Wanderschuhe über die Klippen und nehmen ein erfrischendes, reinigendes Bad im Atlantik. Ein neues Lebenskapitel kann beginnen. Wer allerdings noch Zeit und etwas Muße hat, dem hat auch die Hauptstadt Galiciens viel zu bieten. Auch ohne eine vorherige Pilgerwanderung ist Santiago de Compostela eine mehrtägige Reise wert. Es ist ein Genuss für die Sinne, sagt Guide Tommy und fasst es so zusammen.
Einfach nur die Altstadt selber, das heißt die ganze Geschichte Galiciens ist dann hier zusammengefasst. Diese engen Gassen, diesen riesigen Kloster und dann noch dazu den Fischmarkt und dann diese Fressgassen da mit den Weinstuben, die Berge. Ich meine, man muss nicht unbedingt zu Fuß hierher kommen. Die Stadt selber, nicht vergessen, die Stadt selber ist Kulturerbe der UNESCO. Deswegen die Stadt bietet alles, was die Leute dann brauchen.
Die Faszination und die besondere Atmosphäre ist in Santiago de Compostela ständig zu spüren. Wenn der Dudelsack mal wieder zu hören ist oder auch wenn Menschen wie Jenny aus dem Pilgerbüro versuchen, diese Stadt zu beschreiben. Wer wie sie die Heimat in Deutschland verlassen hat und hier seit Jahren begeistert lebt, der muss es eigentlich wissen.
Santiago kann man nicht wirklich erklären, das muss man erleben. Also Santiago ist wunderschön, nicht nur von den ganzen Gebäuden, die hier sind, sondern wirklich, für mich war es, ich bin Camino gelaufen und bin danach hierher gezogen. Für mich war es wie nach Hause kommen. Und so beschreibe ich sehr gerne Santiago, aber man muss es wirklich erleben. Wenn man nicht gelaufen ist oder den Camino gemacht hat, dann kommt hierher und bleibt ein paar Tage. Aber Santiago ist wunderschön.
Carsten, Galizien ohne Jakobsweg, ist das auch zu empfehlen oder geht es nicht ohne?
Ich finde ja, der Jakobsweg gehört zu Galizien einfach dazu. Klar geht das auch ohne Pilgern, ist nicht verboten sozusagen, wenn man jetzt nicht unbedingt pilgern möchte. Aber es ist schon was anderes, wenn man auch mal auf dem Weg war, auf dem Winterweg zum Beispiel, wo wirklich wenig los ist. Das ist dann nochmal eine andere, eine zusätzliche Erfahrung, die ich nicht missen möchte und die ich auch jedem empfehlen würde. Also wer kann, Wanderschuhe auf jeden Fall mit ins Gepäck. Man kann, wie gesagt, sich die Strecken, die Distanzen ja sehr gut einteilen. Müssen nicht 100, 200 Kilometer sein. Um ehrlich zu sein, genauso habe ich das auch gemacht.
Von und mit Carsten Fick haben wir Galizien kennengelernt und natürlich auch den Jakobsweg, aber eben nicht nur. Carsten, danke dir.
Sehr gern.
Und das war zwischen Hamburg und Haiti. Zum Haiti-Team gehören Paula Drexlin, Sabine Korbmann und Udo Schmidt.
Von NDR Info.